Wir freuen uns jetzt auf Gottes Wort. Dieter wird uns im Wort dienen.
Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für dein Wort, dass du uns immer wieder austeilst, Herr. Dass du uns auch in einigen schlechten Situationen immer wieder zur Seite stellst, damit wir uns dran hochziehen können, Herr. Und ja, so bitte ich dich auch heute, dass du das Wort nicht wieder zurückkommen lässt, leer, sondern dass du es, dass dieses Wort das ausführt, wofür du es ausgeschickt hast, Herr. Lass das Wort tief in die Herzen von den Menschen fallen, die es bedürfen, Herr, und segne uns dabei. Amen. Ja, ich möchte alle nochmal begrüßen, die ich vorher noch nicht persönlich begrüßt habe. Ich hoffe, dass wir gestärkt aus diesem Gottesdienst hervorgehen. Ich habe aus den Gebeten schon gehört, dass wir ja eigentlich nur Fachleute hier haben, die ziemlich genau wissen, wovon sie reden und warum sie hier sind. Liebe Geschwister in Christus Jesus und liebe Gäste, ich möchte heute alle begrüßen mit den Worten, die ich schon bei der letzten Pfingstpredigt ausgesucht hatte. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Mit euch allen. Nun, es ist Sommerzeit und einige sind sicherlich die Wiederholung im Fernsehen gewohnt. Aber keine Angst, ich will heute nicht noch einmal dasselbe bringen wie an Pfingsten. Das wäre ja auch langweilig, aber Wiederholung ist die Mutter der Weisheit und es soll heute eine Fortsetzung geben. Und das hatte ich ja in der Pfingstpredigt auch schon angedeutet. Und ja, das ist für mich persönlich schon eine bemerkenswerte Sache, denn mein Hauptthema, das mich über die letzten Monate persönlich beschäftigt, ist Heilung und Gesundwerden. Da habe ich für mich beim Studium in der Bibel einiges zusammengetragen, was für mich ganz neue Perspektiven eröffnet hat. Und ich freue mich heute schon drauf, wenn ich euch davon demnächst mal etwas erzählen kann. Ich verspreche heute schon, es wird hochinteressant werden und ich werde das Thema Heil und Gesundwerden auch heute schon mal so ein bisschen am Rande streifen und berühren. Aber nun ist schon zum wiederholten Male ein Predigtthema vor meinem geistigen Auge aufgetaucht und das lautet der Heilige Geist. Nicht, dass mir dieses Thema ungelegen kommt. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist mir seit meiner Bekehrung praktisch ans Herz gewachsen und letztendlich auch in mein Herz hineingeschrieben worden. Schließlich waren wir ja im Ursprung unserer Gemeinde eine Pfingstgemeinde und so war neben meinem Herrn Jesus und dem Heiland, dem Herrn und Heiland und dem Heiligen Geist schon recht früh in meinem Glaubensleben wohl bekannt. Ich fasse vielleicht die Aussagen aus der Pfingstpredigt jetzt kurz nochmal zusammen, um dann dort weitermachen zu können. Wir haben ja einen dreieinigen Gott, drei Personen, die perfekt zusammen und miteinander harmonieren. Gott, unser Vater, ist in dem Himmel oder in den Himmeln, wie die Bibel sagt. Jesus, der Sohn Gottes, ist nach seiner Himmelfahrt auch nicht mehr auf der Erde. Und weil er zum Vater gegangen ist und für uns neue Wohnungen zu errichten. Damit wir nun aber nicht als Waisen zurückbleiben mussten, bis Jesus wiederkommt, kam die dritte Person Gottes auf die Erde, der Heilige Geist, damit wir auch weiterhin und mit Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Kontakt und Gemeinschaft haben können. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Der Heilige Geist ist die Person Gottes, die uns hier auf der Erde am nächsten ist. Dabei möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Jesus, unser Herr und Heiland, keinesfalls aus seiner hervorragenden Stellung in unserem Leben verdrängt werden soll und auch nicht kann. Er selbst nimmt uns alle diese diesbezüglichen Bedenken, denn er sagt in Johannes 16, Kapitel 13, in Johannes 16, 13 sagt Jesus: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Jesus sagt das. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist meins. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkünden wird. Wir brauchen also keine Angst haben, dass der Heilige Geist versucht, sich vorzudrängeln oder sonst etwas tut. Jesus ist unser Herr, unser Heiland und das bleibt er auch in alle Ewigkeit. Soweit erstmal die Wiederholung. Wir behalten aber mal im Sinn, dass der Heilige Geist uns, wie es auch hier schon gesagt wird, er will uns etwas verkündigen. Er wird uns etwas verkündigen. Und jetzt kommt eine Anmerkung von mir. Wenn etwas verkündigt werden soll, dann geht das nur, wenn jemand zuhört, was der andere sagt. Wir werden später noch sehen, dass das ein wesentlicher Knackpunkt ist, warum auf dieser Welt so ziemlich alles schiefgelaufen ist und auch derzeit vieles, wenn nicht sogar alles, fürchterlich schiefläuft. Aber nun zur Sache. Wenn ich ein Thema bearbeite, dann fange ich meistens damit an, durchzusehen, wie Jesus sich in einzelnen Situationen verhalten hat und was uns die Bibel zu dem Thema berichtet. Und genauso wichtig ist dann für mich als Nachfolger Jesu Christi, was Jesus seinen Jüngern zum Thema gesagt hat und wie sich die Jünger verhalten haben. Das dient mir dann zur Orientierung und zur Lehre. Denn Jesus sagte, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Schauen wir also mal nach, wo Jesus und der Heilige Geist zusammen in der Bibel erwähnt werden. Und das war schon ziemlich früh. Matthäus 3, 11. Johannes der Täufer predigte den Menschen von Jesus am Jordan. Und er sprach, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch auch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und in Matthäus 3, 13 lesen wir, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Aber Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da ließ er es geschehen, der Johannes. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald heraus aus dem Wasser und siehe, da tat sich der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Eine ganz besondere Begebenheit im Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber das hier in dieser Situation ist der dreieinige Gott zum ersten Mal direkt mit allen drei Personen Gottes zusammen zugegen. Bei der Taufe Jesu. Gott, der Vater im Himmel, der dann auch in die Situation hineinspricht. Jesus als Gott, der Sohn und als Mensch auf der Erde. Und Gott, der Heilige Geist, der über Jesus kommt. Ich finde, ein bemerkenswertes Ereignis. Wie ging es dann im Matthäus-Evangelium weiter? Wichtig für uns. Danach, nach der Taufe, im Heiligen und dem Überkommen des Heiligen Geistes. Danach kam der Beginn der Wirksamkeit Jesu in Galiläa. Mit anderen Worten, danach ging es an die Arbeit. So war es bei Jesus, unserem Herrn und Heiland und unserem großen Vorbild. Und wie war es bei seinen Jüngern? Wer an Pfingsten hier war, der weiß es aus der Pfingstpredigt, Lukas berichtet uns, was Jesus ihnen damals sagte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und der Paulus sagte in seiner Ansprache zu den Juden: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Warum wiederhole ich diese Worte des Petrus? Weil sie so entscheidend wichtig sind. Auf dieser Welt, im menschlichen Recht, kann ich euch mal kurz erzählen, gibt es Gesetze. Und jedes Gesetz muss, damit es überhaupt erstmal Gesetzeskraft bekommt, einen Geltungsbereich haben, damit man weiß, für wen und wo dieses Gesetz überhaupt gilt und zur Anwendung kommen kann. Wenn ein Gesetz keinen Geltungsbereich aufweist, dann ist es null und nichtig. Und hier sagt nun Petrus zu den Juden, und damit sagt es der Heilige Geist heute zu uns: So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Ihr Lieben, das gilt uns. Damit sind auch wir gemeint. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, hervorrufen wird. Wir bekommen ein Geschenk. Wir bekommen die Gabe des Heiligen Geistes. Dort ist nicht unterschieden, wer nun genau und wer nicht. Hier wird ganz allgemein gesagt, alle, die Gott hinzurufen wird. Und wir wissen, wir sind nicht zufällig hier heute Morgen, sondern weil wir mit Vorsatz dazu berufen sind, Gottes Kinder zu sein. Amen, das ist gut. So haben wir das also schon mal geklärt. Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Wir wissen also, dass wir gemeint sind und dass der Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit leiten wird. Er wird Jesus verherrlichen, uns das Kommende verkündigen. Der Heilige Geist wird allein von Jesus erzählen und alles von ihm verkündigen. Ich hatte es anfangs schon mal erwähnt, wenn jemand etwas verkündigen will, dann ist es nur sinnvoll und wird nur dann Frucht bringen, wenn auch jemand da ist, der zuhört und sich im Idealfall auch danach richtet und im besten Fall vom Hörer zum Täter des Wortes wird. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott Menschen gemacht hat, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und wir wissen weiter, dass es den Menschen immer dann gut ging, wenn sie Gemeinschaft mit Gott praktiziert haben. Leider haben die Menschen die ihnen mitgegebene Freiheit immer wieder missbraucht, um sich von Gott zu trennen und ihren eigenen Wünschen nachzukommen. Und als Resultat haben wir gesehen, dass es den Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, dann immer sehr schnell sehr viel schlechter ging. Nun könnte man natürlich denken, dass die Menschen, die sich ja für unheimlich klug halten, aus diesen jahrhundertelangen Erfahrungen aus der Bibel hätten ihre Lehren ziehen können. Betretenes Schweigen. Haben sie also anscheinend nicht. Bis auf den heutigen Tag und ganz besonders in unseren Tagen fragt kaum noch jemand nach Gott. Und dabei hat Gott es den Menschen so leicht gemacht. Er hat Jesus auf diese Welt geschickt, um die Menschen mit sich zu versöhnen. Und Jesus hat die Sünden der Menschen, und zwar alle Sünden, und damit die Trennung von Gott auf sich genommen und hat sich stellvertretend für die Menschen zum Opfer gemacht. Am Kreuz von Golgatha waren seine Worte: Es ist vollbracht. Damit war eine völlig neue Grundlage für jeden Menschen, jede Person geschaffen, ein Leben mit Gott neu zu beginnen. Und zwar aus der Gnade heraus, die Jesus möglich gemacht hat. Das Ergebnis allerdings, ich will es mal so sagen, war dann doch recht sparsam. Und dabei war das noch lange nicht alles, was Gott für die Menschen gemacht hat. Er ist nicht nur in der Person Jesu auf die Erde gekommen, sondern danach auch noch in der Person des Heiligen Geistes, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Auch der Heilige Geist hat seine Aufgabe, genau wie Jesus, sehr ernst genommen und hat getan, wofür er von Gott gesandt worden ist. Er hat von Jesus alles genommen, was dieser von seinem Vater bekommen hat, genauso wie es der Text von vorhin gesagt hat, und hat von Jesus Zeugnis abgegeben und den Menschen alles verkündet, den ganzen Heilsplan Gottes des Vaters. Und jetzt kommt es. Der Heilige Geist hat alles verkündet, und wo immer es Zuhörer gab, die zugehört haben, was der Heilige Geist ihnen verkündigt hat, und dort, wo sie das Wort in Demut aufgenommen haben und befolgt haben, also ins Handeln gekommen sind, da hat es Erweckung gegeben. Die Jünger Jesu haben es damals geschafft, ganz ohne Fernsehen und Internet, ohne jede technische Errungenschaft, das Evangelium in der ganzen damalig bekannten Welt zu verbreiten. Gegen alle Widrigkeiten und Widerstände. Und das Geheimnis war die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit den Menschen. Das war kein Geheimnis mehr, das war das Erfolgsrezept Gottes und letztendlich Gottes Plan. Gott und Mensch vereint, denn so war der Mensch von Gott angelegt worden bei seiner Schöpfung, perfekt nur in der Gemeinschaft mit Gott zusammen. Und auch in der Neuzeit, in unserer Zeit, hat es bis heute immer wieder und überall Erweckung gegeben. In den USA, in Korea, in Argentinien, nur ein paar kleine Beispiele, und an vielen anderen Orten auf dieser Welt, wo immer der Heilige Geist wirkte und Menschen zugehört haben und sich zu Jesus bekehrt haben. Und schließlich auch in Deutschland, in Mülheim an der Ruhr und davon ausgehend auch hier in Lübeck in der damaligen Gemeinde Eben-Eza, deren Nachfolger heute die Arche ist. Was war nun der Schlüssel für all dieses Geschehen? Nun an erster Stelle erstmal die Bibel, das inspirierte Wort Gottes, ist zu nennen. Von wem inspiriert? Natürlich vom Heiligen Geist. Sowohl die Bibel als auch der Heilige Geist berichteten von Gott dem Vater, der für die Menschen die Liebe ist, und von Jesus Christus, seinem Sohn, der die Gnade zu den Menschen gebracht hat, und vom Heiligen Geist, der die Gemeinschaft der Menschen mit Gott möglich gemacht hat. Und jetzt sind wir letztendlich da angekommen, wo wir heute hin wollten. Jede einzelne Person Gottes hat den Menschen etwas mitgebracht. Ich habe schon gesagt, Gott der Vater, er ist die Liebe, steht im Johannesbrief. Gott der Sohn, er hat die Gnade auf die Erde gebracht, steht im Römerbrief. Und Gott, der Heilige Geist, ja, was hat uns der Heilige Geist mitgebracht? Okay, Gemeinschaft, darüber haben wir schon gesprochen, aber der Heilige Geist hat auch noch etwas anderes von Gott für die Menschen mitbekommen. Und das sind die Geistesgaben. Der Heilige Geist selber ist schon, wie die Bibel sagt, eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes für uns, die Menschen. Aber dieser Heilige Geist, der praktisch stellvertretend für Gott, den Vater, und Jesus Christus, dem Sohn, hier auf der Erde bei uns ist. Er ist noch selber ausgerüstet worden, und zwar mit Geistesgaben. Und diese Geistesgaben sind nicht für ihn vorgesehen, sondern für uns. Und bevor ich darüber mich auslasse, erstmal das, was darüber im Neuen Testament steht, und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Überschrieben ist das Kapitel Viele Gaben, ein Geist. Hier schreibt Paulus, über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der alles in allem bewirkt. In jedem offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und hilft einem jeden das Seine und gibt einem jeden das Seine, wie er es will. Die Gaben des Geistes, die hier von Paulus aufgeschrieben worden sind, sind uns von Gott schon vorher verheißen worden. Und Paulus sagt uns gleich am Anfang der Aufzählung, hier an der Stelle, die ich vorgelesen habe, dass er uns über diese Geistesgaben nicht in Unwissenheit lassen will. In der Mühlheimer Ausgabe unseres Neuen Testamentes steht sogar, möchte ich, dass ihr darüber volle Klarheit habt. Und deshalb heute Morgen die Frage, haben wir Christus heute noch die volle Klarheit über die Gaben, die Gnadengaben Gottes? Haben wir Christen heute noch die volle Klarheit über den Gaben, die Gnadengaben Gottes? Und die nächste Frage könnte heißen, ja, brauchen wir denn die Gnadengaben heute überhaupt noch? Wohlgemerkt, der Paulus schreibt nicht an alle Menschen, sondern an die Brüder in der Gemeinde Korinth. Brauchen wir Christen denn heute noch diese Gnadengaben? Und wenn ja, warum? Schauen wir es uns etwas genauer an. Da handelt es sich zum Beispiel um das Geschenk, über Weisheit zu reden oder um das Geschenk, von Erkenntnis zu reden. Wer redet dann in der Gemeinde? Nun genau, das sind die Pastoren und die Prediger. Die gehen in der Regel ins Gebet und lassen die Bibel stellen, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, und versuchen zu hören, was Gott nicht unbedingt nur ihnen, aber auf jeden Fall der Gemeinde mitteilen möchte. Und die Gemeinde soll nicht ein paar Sprichwörter hören oder witzige Kurzgeschichten, sondern die Gemeinde soll von der Weisheit Gottes hören, von seiner Sicht der Dinge. Und darüber soll die Gemeinde Erkenntnis erlangen von der Wahrheit Gottes und sich wichtige Teile davon zu eigen machen. Wie hatte Jesus gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und ich denke, wir hier in unserer Gemeinde können sehr wohl unterscheiden, ob eine Predigt geistgeführt ist. Im besten Fall bekommt die Gemeinde neuere oder befreiende, tiefere Erkenntnisse aus der Predigt und erkennt aus der Schrift und aus der Auslegung die tiefe Weisheit, die im Wesen Gottes verborgen ist, und oder bekommt sogar Erkenntnisse, um das eigene tägliche Leben positiver zu gestalten. Gott aber verschenkt diese Gnadengaben nicht, damit der Prediger gut aussieht, sondern Paulus sagt es uns, In einem jeden offenbart sich der Geist Gottes zum Nutzen aller. Schauen wir noch ein bisschen weiter, was es an Gnadengaben des Heiligen Geistes noch gibt. Vers 9. Dem einen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen denken, sie müssten den Glauben selber produzieren, irgendwie den Glauben aus sich selber heraus generieren und sie versuchen krampfhaft irgendwelchen Glauben zu erzeugen und auf einem gewissen christlichen Level zu erhalten. Das sollen sie bloß nachlassen. Das ist so anstrengend und damit auch erschöpfend. Und dann immer noch die Gefahr, dass die Umgebung irgendwann bemerkt, dass dies gar kein echter Glaube ist, sondern selbst zusammengezimmerte Gedankengebilde, die einigermaßen plausibel sind und sich im besten Falle mit biblischen Aussagen in Einklang bringen lassen. Offenbar wird dieser gefälschte Glauben immer dann, wenn Streit über solche in Anführungsstrichen Glaubensfragen ausbricht. Menschliches Denken und biblischer Glaube sind eben zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Denn den biblischen Glauben bekommen wir wie? Nun, in Vers 11 lesen wir es. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist. Dieser eine Geist, der dreieinige Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, es ist ein einiger Geist. Und ihr könnt ganz sicher sein, sie streiten nicht über Inhalte. Sie sind sich immer und überall einig und eins. Der Glaube ist also ein Geschenk, eine Gnadengabe unseres Gottes, der diese Gaben verteilt, wie im Vers 11 steht, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Und nur, dass wir mal drüber gesprochen haben, natürlich kommt der Glaube aus der Predigt, Brief des Paulus an die Römer. So kommt der Glaube nun aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Christi. Das widerspricht sich aber keinesfalls, denn es ist ja derselbe einige Gott, der dem Prediger durch den Heiligen Geist über die Gnadengaben Weisheit und Erkenntnis schenkt, zum Wohle aller, wie wir gelesen haben. Und zu diesem Themenkomplex noch eine Bemerkung. Wie bekommt man denn nun die Gnadengaben? Nun, das ist eigentlich das Einfachste, für Menschen aber leider das Schwerste. Man muss Gott nämlich um die Gabe bitten. Man bittet Gott um die Gabe, die man braucht oder die man so gerne haben möchte. Dabei liegt das Problem ganz gewiss nicht bei Gott, der gerne gibt und das auch in vielen Stellen der Bibel zugesagt hat. Nein, es liegt an den Menschen, die doch so gerne unabhängig sein möchten und lieber alles selber bewerkstelligen möchten. Bitten erfordert ganz einfach Demut. Und damit liegt es bei vielen im Argen. Das Gegenteil von Demut ist Stolz. Das kann ich alleine. Fast alle Eltern kennen das von ihren Kindern, die etwas älter geworden sind. Nein, das kann ich alleine. Gib mir das, das mache ich schon. Die Frage ist nur, warum sich so viele Erwachsene immer noch verhalten wie die Kinder und nichts annehmen mögen. Sie können es eben nicht alleine. Punkt. Nein, die Gnadengaben kann niemand alleine, noch nicht einmal nachmachen. Sie sind ein Geschenk Gottes aus Liebe zu seinen Geschöpfen, aus lauter Gnade und Barmherzigkeit. Und so kommen wir für heute zur letzten Frage. Brauchen wir denn die Gnadengaben? Und da komme ich, wie schon angedeutet, zu meinem derzeitigen Standardthema Heilung. Nochmal Vers 9. Einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist. Auch das verteilt der Heilige Geist, wenn wir ihn darum bitten. Der Heilige Geist kann ohne Probleme die Gabe austeilen, die Menschen gesund zu machen. Und das ist nun eine Gabe, die niemand nachmachen kann. Diese Gabe muss man sich tatsächlich schenken lassen. Und wenn wir den Dienst Jesu an seinem Volk sehen, dann war das ein ganz wesentlicher Teil seines Wirkens. Jesus hatte ohne Zweifel die Gottesgabe, kranke Menschen gesund zu machen. Nicht mal hier und mal dort, sondern Jesus konnte das und hat es auch gemacht, jederzeit und überall. Das ist überliefert und das können wir an vielen Stellen der Bibel nachlesen. Ich will es aber heute kurz machen. Wenn unser Herr Jesus das als seinen Dienst an den Menschen gesehen hat, dann sollten wir uns als Nachfolger Jesu das auch zu eigen machen. Ich denke sogar, als Nachfolger Jesu in der Endzeit wird es eine unserer Aufgaben sein, mit genau dieser Gabe Menschen über die Herrlichkeit Gottes aufzuklären und zu Jesus zu ziehen. Dabei kann das keine Ausrede sein, dass es in unserer Zeit bisher nicht mehr so gut geklappt hat. Vielleicht war der Anmarschweg bisher der falsche. Vielleicht sollten wir wieder mit mehr Demut versuchen, mit mehr Bitten und mit mehr Glauben. Ich bin mir inzwischen sehr sicher, dass wir auf diesem Weg vieles erreichen werden. Lassen wir die Gnadengaben doch nicht einfach da liegen. Beschäftigen wir uns als Nachfolger Jesu mehr mit seinem Wesen und seinem Charakter und versuchen wir, ihm nachzueifern. Nicht nur zu unserem Vorteil, natürlich werden dann mehr Menschen in unsere Gemeinde kommen und sie besuchen, wenn man hier Heilung abholen kann. Nein, wie sagt es Paulus uns im Korintherbrief, in jedem offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Seien wir ehrlich, wir scheinen als Christen, als Gemeinde für die Menschen unserer Umgebung nicht sonderlich attraktiv zu sein, sonst würden doch wohl viel mehr zu uns kommen. Ich bin mir aber sicher, dass wir diesen Zustand mit Hilfe der Geistesgaben rasch verändern können. Nach meiner Übersicht liegen diese Gaben des Geistes Gottes in Deutschland brach und werden kaum noch genutzt. Was hindert uns, diese neuen, in Wirklichkeit sehr alten Wege zu gehen? Fürchtet euch nicht, ermuntert unser Herr Jesus Christus. Ja, das ist das Ende des Manuskriptes, aber ich habe noch einen Gedanken vom Heiligen Geist bekommen, den möchte ich euch auch noch mitteilen. Ihr kennt vielleicht die Situation aus eurem Leben, irgendjemand hat euch was Gutes getan und da überlegt ihr euch, oh, wie kann ich ihm das wieder gut machen, wie kann ich es vergelten, könnte ich ihm schenken. Und dann überlegt man hin und her und wählt aus und sucht und macht und irgendwann hat man das Richtige gefunden und man freut sich und sagt, ja wunderbar, das ist doch ein tolles Geschenk, das wird noch schön verpackt und dann werde ich das demjenigen überreichen. Und dann kommt man hin und will das Geschenk übergeben und dann sagt der andere, ach, das hätte doch nicht nötig getan. Ach, lass doch mal. Ja. Ich kann euch sagen, mein Christenleben hat sich entscheidend verändert, nachdem ich mir angewöhnt hatte, alle Dinge aus der Sicht Gottes zu sehen. Gott hat uns so tolle Gaben hinterlassen. Gott hat uns die Gabe des Heiligen Geistes gegeben. Und jetzt muss Gott sehen, wie viele sagen, ach nee, lass mal, das können wir schon alleine, das brauchen wir nicht und so weiter. Ich denke, damit sind wir gut aufgestellt, wenn wir die Geschenke, die Gnadengaben, die man sich nicht verdienen kann, die man sich einfach nur schenken lassen kann, wenn wir diese Gnadengaben in Demut annehmen. Und ich denke mal, dadurch wird sich von jedem Einzelnen, so wie bei mir, das Leben radikal verändern. Wenn wir mehr aus der Sicht Gottes sehen, was er möchte, wie er sich das vorgestellt hat. Und es muss heute keiner sagen, dass wir das ja nicht gewusst haben. Das war zeitlebens die beste Ausrede der Menschen. Das haben wir ja nicht gewusst. Jeder hat mindestens eine Bibel, ja. Und wer keine hat, der kann sie sich schenken lassen oder kaufen. Jeder kann dort lesen. Und jeder kann in den Gemeinden hören, was Gottes Plan für die Menschen und mit den Menschen war. Und ich denke mal, wir sind gut beraten, wenn wir uns genau darum kümmern und auch unsere Predigten genau in diese Richtung bringen. Ja, das wollte ich zum Abschluss noch sagen. Ich habe mir, aber damit ich nicht das letzte Wort habe, sondern damit Gott das letzte Wort hat, noch einen Spruch ausgesucht. Als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Amen.
Ich habe das auf dem Herzen noch kurz zu erwähnen, dass auch der Durcheinanderbringer heilt. Der macht ja vieles nach, was Gott macht. Man weiß es schon an den Zauberern bei Mose. Und ich kannte mal einen Guru, der hat gesagt, wer heilt, hat Recht. Kennt vielleicht auch Besprecher, die Warzen besprechen oder ähnliches. Also prüft die Geister. Wir brauchen auch die Geisterunterscheidung und nicht alles ist wirklich aus der Quelle Gottes.